Ich war jetzt kürzlich im Neandertal spazieren. Ja, gibt Leute, die wohnen da in der Nähe. Und das war eine wunderschöne Zeit, die ich da hatte. Und ich habe mich schon sehr gefreut auf so einen kleinen Bachlauf, an dem kann man da so wunderschön sitzen. Und als ich dann nach einer Stunde, anderthalb Laufen dahin kam, dann saß da schon jemand. Da saß eine Frau und mit ihr saß da eine Atmosphäre von Schwere und Hoffnungslosigkeit. Und ich kam dahin an diesen Ort, an den ich mich so gefreut hatte, einfach mit Jesus am Geplätscher zu sitzen und dachte, wow. Und habe dann einfach mit Jesus überlegt, okay, ist jetzt kein Zufall, was kann ich tun? Wir sind ja jetzt zusammen hier hingekommen. Was kann ich tun? Und ich hatte so den Eindruck, dass Jesus sagt, halt das mal aus, mach erstmal nichts. Sei einfach da. Irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt fang mal an, für die Frau zu beten. Und ich habe für diese Frau gebetet, in meinem Herzen. Und wenn ihr mich so ein bisschen kennt, ich habe dann irgendwann auch so ein Ziehen und ich denke mir so, jetzt würde ich auch gerne mit der Person mal reden, die irgendwie in Begegnung mit dir bringen, so bewusst, so von Gesicht zu Gesicht. Und ich merkte, wie der Heilige Geist sagt, nein, warte, warte. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, das ist jetzt vorbereitet. Und ich hatte ein Gespräch mit ihr. In diesem Gespräch hat mich ein Satz echt erstaunt, weil sie sagte, Gott, der ist da oben. Aber der hat nichts mit dem zu tun, was hier unten passiert. Das hat mich echt getroffen, muss ich sagen. Weil ich weiß, wie falsch das ist. Und ich möchte heute Morgen wirklich nochmal ganz, ganz deutlich aussprechen, Gott ist zutiefst involviert in all das, was im Himmel und auf der Erde und dazwischen passiert. Gott ist zutiefst mit vollem Interesse, mit Begeisterung, mit Liebe, mit Schmerz, mit Mitgefühl, mit allem, was ein empfindendes Wesen so mit sich bringt, zutiefst involviert in unser Leben. Ihm ist es nicht egal, was auf dieser Welt passiert. Und ich finde das so erstaunlich, wie wir Menschen generell an diesen Ort kommen können. Zutiefst, und diese Frau war zutiefst davon überzeugt, Gott hat mit dem, was hier passiert, nichts zu tun. Und es war jetzt kein leichtes Gespräch, aber ich bin da raus und ich wusste, Jesus hat das vorbereitet. Und auch wenn es sich nicht so klasse angefühlt hat, ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Und die wird wurzeln und jemand anders wird kommen und wird da drauf gießen und dann wird ein Pflänzchen wachsen, weil das, so ist Jesus, so arbeitet er. Aber ich fand das spannend, dann so zu überlegen, wie kam diese Person an diesen Punkt? Was hat sie vielleicht in ihrer Familie erlebt? Von ihrem irdischen Vater oder Mutter? Und was hat sie dadurch auf Gott projiziert? Was hat sie von Vorbildern in ihrem Leben erlebt? Vielleicht von Lehrern, Vorbildern im Freundeskreis, weitere Familie. Was hat sie irgendwie übertragen? Und ich stelle auch fest, jetzt nur mal bei mir persönlich, aber auch in Gesprächen mit Freunden aus der Gemeinde, dass wir ja immer wieder auch selbst mal an so einen Punkt kommen, wo wir so von uns selber dann überrascht sind. Und ich dann zum Beispiel denke, huch, du hast dir aber gerade ganz schön Sorgen gemacht, dass Gott dich nicht versorgt. Und ich persönlich merke dann da so eine Einladung vom Heiligen Geist zu sagen, und jetzt hole ich wieder Wahrheit und Leichtigkeit da hinein und ich sehe das als eine Chance, das noch tiefer in mir heilen kann, wie ich aufgewachsen bin. Oder ich habe die Woche mit einem guten Freund gesprochen, der hat jetzt letztens echt eine körperliche Verletzung erlebt und hatte ganz schnell den Gedanken, hat Gott mich jetzt für irgendwas bestraft? Wo er ja dann selber wusste, was für ein Quatsch. Aber kennt ihr das? Vielleicht ist es ein anderes Thema bei dir, aber uns kommen manchmal so ganz alte Sachen, mit denen wir irgendwie so groß geworden sind, hoch, weil vielleicht Strafe sehr präsent war in unserem Leben, dass wir das auch so übertragen darauf, wie unser himmlischer Vater ist. Und wir reden ja diesen Monat über das Thema, dass wir seine unmittelbare Nähe total wertschätzen wollen. Dass er uns so unmittelbar nahe gekommen ist, dass die Bibel sagt, wir sind eins mit ihm, wir sind verwachsen mit ihm. Es ist gar nicht mehr trennbar. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Man kann uns gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Kolosser 3, Vers 3. Und ich habe durch den Lauf der letzten Jahre auch gemerkt, dass das für viele Menschen gar nicht immer auch so positiv ist, zu hören, da ist immer jemand bei mir. Sondern da kann auch was ganz Negatives mitschwingen aus einer Lebenserfahrung, die man gemacht hat. Und dann kommt vielleicht die Frage, warum will Gott denn immer bei mir sein? Warum denn diese große unmittelbare Nähe? Hat das ganze Ding nicht irgendwie einen Haken? Und ich möchte heute Morgen einfach mal so ein paar Punkte anpieksen und ich bin mir sehr bewusst, dass ich jetzt in einem kurzen Input ein paar sehr, sehr tiefe Punkte anpiekse, aber das mache ich bewusst, weil ich glaube, dass wenn wir uns diesen tiefen Punkten stellen und gucken, ist da vielleicht in mir noch was nicht ganz heil geworden, dann können diese 10, 15 Minuten vielleicht einen größeren Einfluss auf unseren weiteren Weg mit Jesus haben, als wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde über keine Ahnung was rede. Und entsprechend habe ich die Impulse für die Gruppen auch so gestaltet, dass sie uns einladen, heute wirklich tief zu gehen. Und ich möchte dich wirklich einladen, dein Herz aufzumachen, nicht gegenüber mir, vielleicht auch ein bisschen, aber dass du wirklich mit Jesus in dieser Predigt sitzt und einfach mit ihm mal schaust, piekst mich da was an? Möchtest du mich liebevoll auf etwas hinweisen, wo du sagst, das möchte ich gerne verbinden, das möchte ich gerne mit dir zusammen angucken, damit du da heil werden kannst? Also hat diese große Involviertheit, diese Nähe, dass er immer da ist, hat das vielleicht einen Haken? Hat er mich ins Leben gerufen und in seine Nähe gerufen, um mich dann doch irgendwann zu verlassen? Vielleicht hört das ja irgendwann mal auf. Vielleicht hast du Menschen in deinem Leben erlebt, wo ganz große Nähe da war und auf einmal war die Person weg. Wird das mir mit Gott passieren? Und da spricht dir Jesus selber zu. In Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage. Bis an das Ende der Weltzeit. Das spricht er in diesen tiefen Kern von Verlassenwerden. Oder hat Jesus mich ins Leben gerufen und in seine Nähe gerufen, um mich dann irgendwann fallen zu lassen? Ich darf nicht mehr bei ihm sein? Vielleicht ist es schwierig geworden und jetzt werde ich fallen gelassen? Weil du es vielleicht erlebt hast von einem Vorbild, vielleicht auch von geistlicher Leitung, fallen gelassen zu werden. Aber da sagt Jesus uns in Jesaja 41, Vers 13, denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife dich bei deiner rechten Hand und ich sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Wenn es schwierig wird, dann packt der Vater nochmal feste zu und sagt, und ich lass dich nicht los, ich helfe dir, niemals lasse ich dich fallen. Und auch Jesus sagt gegenüber seinen Jüngern in Johannes Kapitel 10, Vers 27, hey, ihr seid für mich wie eine Herde. Ich bin euer Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. So sehr verteidige ich diejenigen, die in meiner Hand sind, die zu mir gehören. Warum sollte ich die loslassen? Ich lasse sie mir nicht mal wegreißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wir sind ergriffen worden, um für immer gehalten zu sein. Niemals wird Gott uns einfach loslassen. Auch wenn du vielleicht schon mal losgelassen wurdest. Hat er mich vielleicht ins Leben und in seine Nähe gerufen, um sich dann nicht richtig um mich zu kümmern? Da ist zwar einer immer da und er hat auch irgendwie Verantwortung für dich und du gehörst zu der Person, aber die Person kümmert sich eigentlich gar nicht richtig um dich. Dir fehlt es immer wieder an Dingen. Ist ja eine Lebensrealität von vielen Menschen, gerade im Heranwachsen. Und auch da spricht Jesus in ganz viel Mitgefühl, in ganz viel herzlichem Erbarmen und Dasein und Nähe, sagt er uns zu, jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird auch aufgetan. Es gibt kein vergebenes Klopfen, keine Tür, die immer zu bleibt. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Ja, viele Menschen haben das tatsächlich erlebt. Aber was Jesus sagt ist, wir Menschen haben ja schon diese Intuition, unseren Kindern Gutes zu tun. Und er sagt hier weiter, wenn nun ihr, die ihr eigentlich böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Und da dürfen wir unser Herz, vielleicht alte Verletzungen, dürfen wir da ganz vertrauensvoll Jesus hinhalten und sagen, ja, und das nehme ich an als meine neue Lebensrealität, dass ich versorgt sein werde mit allem, was ich brauche, zu jeder Zeit. Und das ist doch das Schöne, oder? Wir leben in seiner unmittelbaren Nähe und wir sind nicht nur irgendwie toleriert. Ja, der ist auch noch da. Wir sind in seiner Nähe nicht nur toleriert. Er ist bei uns und er ist super gerne bei uns und eins mit uns. Und er hält uns sogar und er sorgt für uns. So, und jetzt kommt ja noch eine interessante Frage. Wenn er denn ja so involviert ist, wenn er so nah und so involviert in mein Leben ist, hat das nicht einen Haken? Hat das nicht einen Haken, dass der so aktiv in meinem Leben ist? Macht er das, um mich zu kontrollieren? Um zu überwachen, dass ich auch ja alles richtig mache? Ich war schon eingeladen, an Orten zu predigen, wo vor meiner Predigt noch Jugendlichen mit auf den Weg gegeben wurde, ja, der Heilige Geist, der ist bei euch, um aufzupassen, dass ihr nicht sündigt. Ist er bei uns, um uns zu kontrollieren, dass wir alles richtig machen? Ich liebe die Beziehung von Simon Petrus und Jesus. Weil Simon Petrus so die komplette Menschlichkeit, die es irgendwie gibt, finde ich, darstellt. Es ist so alles dabei. Alle Emotionen, die du dir irgendwie vorstellen kannst, so die ganze Menschlichkeit irgendwie in, keine Ahnung, wie groß der war, in 1,70. Und ich finde es so schön, wie Jesus mit diesem Mann umgeht. Allein wie diese ganze Geschichte zwischen den beiden angefangen hat, wenn wir in Lukas Kapitel 5 gucken. Simon Petrus erlebt dieses Fischwunder und was sagt er? Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und was sagt Jesus? Komm, folg mir nach. was so viel heißt wie, na komm, lass uns doch mal unser ganzes Leben miteinander teilen, so unmittelbare Nähe. Komm mit mir, lauf mit mir, schlaf da ein, wo ich schlafe, wach neben mir auf, lass uns zusammen frühstücken. Und ich stelle mir dann so Simon vor, warte mal, habe ich dir nicht gerade gesagt, wie sündig ich bin und dass du eigentlich von mir weggehen solltest? Und da fängt es ja schon an. Es musste von Beginn an der Beziehung zwischen Simon und Jesus nicht alles richtig sein. Ist das nicht wunderschön? Allein da. Jesus hätte ja auch sagen können, ja, hier ist meine Checkliste für dich, Simon, mach mal. Und dann reden wir weiter. Aber Jesus ist nicht kontrollierend. Von Anfang an nicht. Oder Petrus war ja auch der mit dem schnellen Mundwerk, ne? Der gesagt hat, was ihm so oft im Herzen brannte. Und sich dann vielleicht überlegt hat, hoch, war vielleicht doch gar nicht so schlau. Jesus hat Simon Petrus nie mundtot gemacht. Erinnert ihr euch an diese eine Begebenheit? In Matthäus 16 ist das. Da fängt Jesus an, mit seinen Jüngern darüber zu reden, dass er bald nach Jerusalem gehen wird, dort gefangen genommen wird, verurteilt werden wird und sterben muss. Und Petrus nimmt ihn so an die Seite, komm mal mit, und gibt seinen Senf dazu. Und der Senf war ziemlich scharf, nach dem Motto, das passiert dir bloß nicht. Das durfte alles sein. Jesus hätte ja auch Simon überhaupt keine Stimme geben können. Er hätte ja auch von vornherein sagen können, nee, komm, ja, ich weiß, du willst was sagen, aber bevor du jetzt irgendwas Falsches sagst, komm, bleib mal schön in der Gruppe, ich rede zu euch als Gruppe, vielleicht dürft ihr mir mal was sagen. Für Jesus war das völlig in Ordnung, dass Simon ihn mal mit an die Seite nimmt und echt krasses Zeug sagt. Weil Jesus möchte keine kontrollierten, mundtoten Nachfolger, die schön unter Kontrolle sind. Sondern bei Jesus darf man Fehler machen. Jesus hat keine Angst vor unseren Fehlern. Deswegen hat er Petrus auch in Matthäus 26 auf den Kopf zusagen können. Ja, heute Nacht, wenn ich gefangen bin, wirst du mich dreimal verleugnen. Hätte ja auch sagen können, und du gehst jetzt mal ganz schnell irgendwo hin, damit du ja nicht diesen und jenen Fehler machst. Aber auch da merken wir wieder, Jesus kennt uns so zutiefst und unsere Menschlichkeit und unsere Schwäche. Und es ist für ihn kein Problem. Er kontrolliert nicht. Ja, aber stellt er uns denn dann bloß, wenn wir Fehler machen? Ist diese große Nähe denn dann da, um uns dann auch bloßzustellen? Weil wenn wir was nicht richtig machen, ist das ja nicht richtig. Das muss ja irgendwie wieder gerade gerückt werden. Und ich lese nochmal diese Stelle, wo Petrus Jesus auf Seite nimmt. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er, Jesus, aber wandte sich um und sprach zu Petrus, nicht er wendet sich nochmal den ganzen Jüngern zu, guckt euch mal den Simon an. Er wandte sich um und sprach zu Petrus. Und dann kommt die deutliche Korrektur. Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, ... Merkt ihr, wie das Jesus das macht? Er ist total deutlich und redet richtig Klartext. Aber da sind die Jünger auf der einen Seite und er spricht zu Petrus. Er wahrt da auch seine Ehre und seine Würde. Er stellt auch in so einem krassen Fehler nicht bloß. Und dann geht's weiter, das war jetzt Matthäus 26, die letzten Verse. Und Kapitel 17, das beginnt mit 6 Tage später, passiert was? Da nimmt er Johannes, Jakobus und genau diesen Simon Petrus, der auf diese Schnaps-Bullshit-Idee gekommen ist, nimmt er mit auf den Berg und möchte unbedingt, dass diese drei sehen, wie er umgestaltet und in himmlischem Glanz dargestellt wird. Was für eine Ehre und was für eine Wertschätzung gegenüber diesem Mann, der 6 Tage vorher noch sich diesen Riesentritt ins Katzenklo geleistet hat. Die Würde und die Ehre, die Beziehung, die Jesus mit uns führt, endet nicht mit unseren großen Fehlern. Er kontrolliert uns nicht, er stellt uns nicht bloß, sondern beziehungsorientiert und liebevoll wie ein Vater, nicht wie ein strenger Lehrer oder wie ein kontrollierender Leiter geht er mit uns um, sondern wie ein väterlicher Freund. Was für ein Vertrauen Simon genießt. Oder auch nach der Verleugnung. Wie hat Jesus das wieder klargestellt? Erinnert ihr euch? Als er sie dann in Galiläa da am See trifft. Jesus sucht Klärung mit Petrus über diese Verleugnung. Und wie macht er das? In Johannes Kapitel 21 geht Jesus mit Simon Petrus spazieren. Wie freundschaftlich ist das denn? Er hätte ja auch wieder vor versammelter Mannschaft nach dem Fischfrühstück sagen können, so, und habt ihr ja alle mitgekriegt, der Simon? Nein, er nimmt sich Simon Petrus auf die Seite und die gehen schön am See spazieren. Und sie reden über Petrus Herz, sie reden über Liebe und sie reden über Verantwortung, die Jesus Simon geben möchte. Heftig, oder? Wie anders Jesus doch so denkt, als wir es von unseren Vätern oder Leitern oder Vorbildern oder Lehrern oder was weiß ich so erlebt haben. Wir dürfen weiter wachsen. Wir dürfen auch weiter in Verantwortung wachsen. Wenn wir bereit sind, uns in unserer Tiefe Jesus anzuvertrauen und heil zu werden. Er toleriert uns nicht. Nur. Und er kontrolliert uns auch nicht. Und er stellt uns auch nicht bloß. Gott hat uns für liebevolle, vertrauensvolle und absolut beidseitige Gemeinschaft miteinander geschaffen. Das Interesse, die Sehnsucht nach inniger Beziehung ist auf seiner Seite mindestens so groß wie auf unserer. Ich will jetzt die große Behauptung aufstellen, dass sogar noch mehr. Und ich möchte uns heute Morgen einfach echt nochmal zusprechen. Und vielleicht ist dir was aufgefallen, wo es dich noch ein bisschen piekst, wo der Schuh noch drückt. Du bist zutiefst gewollt. Und du bist bei ihm gewollt. Und Gott selbst möchte bei dir sein und er möchte eins mit dir sein, um dich zu halten, um sich um dich zu kümmern, um dir eine Stimme zu geben, um dir Freiheit und Verantwortung zu geben, um dich in Beziehung zu lehren und zu leiten, damit dir mehr und mehr offenbar wird. Du bist wirklich und ganz in echt sein Kind, sein geliebtes Kind. Und ich möchte aufhören mit einem Vers, den der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3, im ersten Vers schreibt, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Und das wünsche ich mir für mich und für uns, dass das wirklich so in uns aufgeht, dass wir uns immer wieder regelmäßig sagen, wenn wir an diese pieksenden, wehtuenden Punkte kommen, seht doch, welche große Kontrolle, nein, Bloßstellung, nein, Überforderung, nein, seht, welche große Liebe uns der Vater erwiesen hat. Meine Seele, erinnere dich an diese Liebe, bade dich in dieser Liebe. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Ach ja, und wir sind es tatsächlich. Du bist es tatsächlich. Ein geliebtes, wertgeschätztes, geehrtes Kind unseres himmlischen Vaters. Amen.